Inforadio Podcast.
Herzlich willkommen zum landespolitischen Wochenrückblick der Debatte im Inforadio. Mein Name ist Holger Hansen. Die Koalitionsverhandlungen zwischen Rot, Schwarz und Grün in Brandenburg steuern auf ein Ergebnis zu. Die Berliner Rot-Rot-Grüne Koalition will sich beim Thema Mietendeckel einigen und Berlins regierender Bürgermeister fliegt nach Singapur. Das sind einige unserer Themen heute. Die ganze Woche haben in Potsdam SPD, CDU und Grüne wieder über eine sogenannte Kenia-Koalition verhandelt. Vorher hatten Fachpolitiker der Fraktionen in 7 Arbeitsgruppen 2 Wochen lang diskutiert. Jetzt war also wieder die große Verhandlungsrunde dran. Spätestens bis Ende Oktober, heißt es, soll der Koalitionsvertrag stehen. Erst danach kann ja eine neue Landesregierung gebildet werden. Ein langer Weg und bei 3 möglichen Koalitionspartnern eben auch ein schwieriger, denn inhaltlich driftet ja doch einiges auseinander. Dominik Lenz ist mein Kollege im Potsdamer Landtag. Hallo.
Hallo.
Wie steht's denn im Moment mit den Koalitionsverhandlungen? Kann man da so einen Punkt benennen? Ist es der halbe Weg oder ist man kurz vorm Ende?
Ach, man robbt sich ganz gut voran. Also man ist im Moment ganz gut im Zeitplan. Man hat einfach sehr detailliert, sehr gut sondiert bereits. Das zahlt sich jetzt wirklich aus. Es gibt eben diese 7 Arbeitsgruppen. Da wird dann eben täglich ausgewertet, was die vorgelegt haben. Also da gibt's eben dann die Überschriften Gesundheit, Soziales, Bildung, Infrastruktur, Inneres, Umwelt, Wirtschaft, Energie. Da hat dann jeder Tag eben so ein Oberthema. Das dauert dann mal 4 Stunden, mal 8 Stunden da im Verhandlungshotel am Templiner See. Aber man kommt eben durch und am Ende wird dann auf expliziten Wunsch der Presse auch jeden Tag so ein Zwischenergebnis präsentiert. Also es soll mehr Krankenhäuser geben, die Anhebung des Mindestlohns möchte man in Angriff nehmen, eine stufenweise Kostenbefreiung bei den Kitas. Man arbeitet sich voran und bislang ist das alles so im Zeitplan.
Da gibt's also schon einiges, über das man sich einig geworden ist, aber einige Themen stehen ja auch noch aus. Gibt's da Knackpunkte, um die noch wirklich gerungen werden muss?
Naja, die beiden wirklich schwierigen Themen, die stehen noch aus. Die Innenpolitik, da sind sich Grüne und CDU nicht immer einig in Fragen der inneren Sicherheit oder auch in Fragen von Flucht und Asyl, also sowas wie Verschärfung von Abschiebemaßnahmen, da sind CDU und Grüne doch sehr, sehr weit auseinander. Das Thema ist heute auf dem Plan. Weiter wurde in der Umwelt- und Agrarfachgruppe sehr deutlich, dass es eben doch immer noch sehr, sehr viel zu diskutieren gibt. Da saß man auch in dieser Woche wirklich eine ganze Nacht bis in den Morgen hinein und hat über das Tierwohl gestritten. Da sind sich dann SPD und CDU meines Erachtens näher, als man das irgendwie mit den Grünen ist. Und dieses Thema steht dann am Montag auf dem Plan und auch da wird es nochmal sehr interessant sein, wie die potenziellen Koalitionäre dann am Ende auseinandergehen.
Mhm. Was hast du denn für einen Eindruck von den Verhandlungspartnern, also CDU, Grüne, SPD, Dietmar Woidke? Was wird das für eine Regierung? Verstehen die sich jetzt schon sehr gut oder gibt es da so Anzeichen, dass sich jemand nach vorne drängeln will?
Man muss sagen, sowohl Sondierung als auch Koalitionsverhandlungen, das läuft alles recht friedlich ab, zumindest was für uns, für die Presse so eben durchdringt. Man kennt sich, man klopft sich auch immer wieder demonstrativ gegenseitig auf die Schulter, schätzt sich gegenseitig. Ob das auch in der Regierungsarbeit dann so weitergeht, das wird man sehen. Aber interessant ist wirklich das bisherige Auftreten der Parteien. Also die Grünen, die treten auf, als ob sie eigentlich die stärkste Kraft wären in dieser Koalition und eben nicht die drittstärkste mit knapp 11%. Die CDU mit 15,6%, die sie bei den Landtagswahlen haben, die tritt ihrerseits also fast devot auf. Man macht eigentlich den Eindruck, als ob man mit allem irgendwie leben kann. Ich bin tatsächlich gespannt, ob das mit dem Kräfteverhältnis im Landtag dann auch so sich weiter fortsetzen lässt. Alles in allem aber scheint es nicht so die ganz großen Felsbrocken zu geben, was eben nicht ausräumbar wäre, wo man eben sagen würde, das ist ein Problem, was jetzt verlagert wird und ihnen möglicherweise später auf die Füße fällt.
Und wie erlebst du Dietmar Woidke? Fällt es ihm schwer, nach 10 Jahren Rot-Rot jetzt so eine Zusammenarbeit mit der CDU, du hast gesagt, die stellen sich jetzt erstmal drauf ein und den Grünen so einzustellen oder merkt man ihm gar nichts an?
Dietmar Woidke ist der Chef im Ring, das ist völlig klar, aber er ist natürlich einer, der durchaus zurückhaltend agiert. Insofern kommt ihm das gar nicht so ungelegen, glaube ich, dass am Ende die Grünen derart vorpreschen. Er macht dann eher so das Statement im Hintergrund. Insgesamt, glaube ich, hat er sich mit der Rolle ganz gut angefreundet und wie gesagt, also er ist ganz klar der Chef im Ring.
Kommen wir noch mal kurz zum Zeitplan. Wie viel Zeit bleibt dann noch, bis der Koalitionsvertrag stehen muss? Bis wann muss es eine neue Landesregierung geben, damit es keine Neuwahlen gibt?
Also wenn wir erstmal nur auf die Koalitionsverhandlungen schauen, dann ist erstmal Donnerstag der letzte offizielle Tag. Dann kommt auch alles nochmal auf den Prüfstand. Im Idealfall reicht man sich dann die Hände und sagt, prima, wir sind mit allem durch. Ich denke, da wird man doch nochmal ein, zwei Tage dranhängen. Dann muss es aber auch schnell gehen, weil Grüne und CDU die Partei ja über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen wollen. Da sind dann Mitte November die Parteitage geplant. Das heißt, es muss erstmal die Post raus an die Mitglieder und die haben dann 2, 3 Wochen, um zu entscheiden, über den Vertrag. Verkündet wird das dann am Parteitag. Wenn das durchgeht und davon ist im Moment auszugehen, dann geht es eben um die Verteilung der Ressorts, um die Ministerämter. Ende November ist dann eine Landtagssitzung geplant. Da soll der Ministerpräsident gewählt werden, denn es gibt eben diese Regelung in der Verfassung. 3 Monate nach der konstituierenden Sitzung des Landtags muss die Landesregierung stehen. Das wäre dann Weihnachten. Momentan sieht das eigentlich ganz gut aus, dass man das schaffen wird.
In Brandenburg gehen die Koalitionsverhandlungen in die heiße Phase. Das war Dominik Lenz aus dem Landtag in Potsdam. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und wir kommen nach Berlin. Im Streit um den sogenannten Mietendeckel versuchte die rot-rot-grüne Koalition auch in dieser Woche eine gemeinsame Lösung zu finden. Im Kern ging es weiterhin um die Forderung der Linken, Mieten nicht nur zu deckeln, sondern auch abzusenken. Das hatte der regierende Bürgermeister Müller von vornherein strikt abgelehnt. Nachdem Innensenator Andreas Geisel, ebenfalls SPD, nun Kompromissbereitschaft signalisierte, hat Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher von der Linken die Koalition aufgerufen, über ihren Schatten zu springen. Auch ihre Partei, die Linke, müsse kompromissfähig sein. An der Möglichkeit, Mieten zu senken, wollte sie aber trotzdem festhalten. Eine Lösung sollte am Freitag der Koalitionsausschuss finden, der im Roten Rathaus zusammenkam. Jan Menzel hat das für uns beobachtet.
Das Wort Mietendeckel passt auf einen Bierdeckel, doch der Gesetzentwurf, die unterschiedlichen Stellungnahmen und die verschiedenen Gutachten zu dem Vorhaben füllen locker Aktenordner. Der rot-rot-grüne Mietendeckel ist kein Selbstläufer, sondern juristisches Neuland. Das zeigte sich auch beim Spitzentreffen im Roten Rathaus. Mehr als 3,5 Stunden saßen die Koalitionäre mit dem regierenden Bürgermeister Michael Müller zusammen. Mit dabei die linke Bausenatorin Katrin Lomscher und Wirtschaftssenatorin Ramona Popp von den Grünen. Einen Durchbruch gab es nicht. Vielsagend war danach von Lösungskorridoren die Rede und der stellvertretende linken Landeschef Tobias Schulze verbreitete nach dem Treffen Optimismus.
Wir sind vorangekommen. Es gab ganz klar auch das Abarbeiten von einigen Punkten und wo wir jetzt vorangekommen sind. An anderen Stellen sozusagen müssen wir noch ein bisschen was tun und noch ein bisschen Denksport hinlegen, aber das werden wir auch schaffen.
Auf dem Tisch der 13er Gruppe lag auch ein neues Rechtsgutachten, das sich mit der zentralen Streitfrage von Mietabsenkungen auseinandersetzt. Der Gutachter, der Verwaltungsrechtler Ulrich Batte, kommt darin zu dem Schluss, dass überhöhte Mieten nicht einfach per Landesgesetz abgesenkt werden können. Er stützt damit die Position des regierenden Bürgermeisters Müller, SPD, der ebenfalls verfassungsrechtliche Bedenken hat. Die Linke mit ihrer Bausenatorin Katrin Lomscher sieht dagegen sehr wohl Spielraum für den Landesgesetzgeber. Jüngste Urteile des Bundesverfassungsgerichts sprechen dafür. Wirksam sei der Deckel ohnehin nur, wenn er Mieten einfriere und absenke. Auch die Grünen sind im Grundsatz für beides, das Einfrieren und das Absenken. Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel macht aber klar.
Die große Frage ist, wie man eben den Mietendeckel rechtssicher, umsetzbar und gerecht machen kann.
Die Koalition braucht nun weitere Beratungsrunden, um diese Fragen zu klären. In der kommenden Woche wird sich der Senat erneut mit dem Mietendeckel beschäftigen. Danach soll es einen weiteren Koalitionsausschuss geben.
Aber wir wollen ganz sicher den Zeitplan einhalten.
Sagt Linken-Vize-Landeschef Schulze. Und auch Senatssprecherin Claudia Sünder bekräftigt, dass es das Ziel der 3 Koalitionspartner bleibe, den Mietendeckel bis zur Sitzung des Rats der Bürgermeister am 24. Oktober unter Dach und Fach zu bringen. Deutliche Kritik an der Performance und am Vorhaben Mietendeckel kommt von den Christdemokraten. CDU-Landeschef Kai Wegner hält dem Senat Handlungsunfähigkeit vor. Das, so wörtlich, Gewürge um den Mietendeckel verunsichere Mieter und Vermieter weiter. Die CDU bleibe dabei, der Mietendeckel sei unzulässig sowie untauglich und müsse vollständig gestoppt werden. Die Industrie- und Handelskammer spricht von fruchtlosen Debatten. Präsidentin Beatrice Kramm mahnt die Koalition, wieder mehr darüber zu reden, wie bezahlbare Wohnungen gebaut werden können. Der Deutsche Mieterbund wiederum bestärkt die Koalition. Der ständige Mietenanstieg müsse gebremst werden. Der Deckel sei sinnvoll und schon jetzt sei es möglich, über den Wucherparagraphen völlig überteuerte Mieten zu kappen.
Jan Menzel war das über den Streit um den Mietendeckel und die Sitzung des Koalitionsausschusses. Klimapolitik und Umweltschutz, das waren in dieser Woche auch in Berlin große Themen. Aktivisten der Initiative Extinction Rebellion wollten die Politik auch hier nachdrücklicher auffordern, mehr zu tun, um den Klimawandel aufzuhalten, mit Protestaktionen in der ganzen Stadt. Berliner Landespolitiker reagierten sehr unterschiedlich darauf. Sebastian Schöbel berichtet.
Eine Woche Dauerdemo mit blockierten Kreuzungen und Brücken. Die Klimaaktivisten der Organisation Extinction Rebellion haben ihre Ankündigung wahrgemacht und eine Woche lang jeden Tag neuralgische Punkte in der Berliner Verkehrslandschaft besetzt. Die Folge: jede Menge Aufmerksamkeit, aber auch lange Staus und verärgerte Autofahrer. Anders gehe es aber nicht, sagte Extinction Rebellion-Aktivist Hans-Joachim Matuschek dem rbb-Inforadio.
Wir sind nicht gegen die Leute. Aber wir sehen keine andere Wahl, um aufmerksam zu machen, um die Regierung so ein bisschen zu bewegen, was zu tun.
Nämlich im Kampf gegen den Klimawandel. Da herrsche längst ein Notstand, so die Aktivisten. Dem entgegnete Berlins Innensenator Andreas Geisel in der rbb-Abendschau.
In der Demokratie muss man Menschen überzeugen, wenn man sie gewinnen will. Und da hilft Blockieren oder Nötigen nichts.
Trotzdem übten sich Geisel und die Berliner Polizei in Zurückhaltung. Statt die Sitzblockaden sofort mit Härte zu räumen, ließen die Beamten die Aktivisten lange gewähren und trugen sie schließlich friedlich weg.
Die Polizei schützt jetzt nicht den Inhalt von Versammlungen oder Demonstrationen, sondern schützt das Demonstrationsrecht, so auch hier. Und wir sind immer gut beraten, das mit professioneller Gelassenheit zu machen, mit Augenmaß zu machen und nicht zu eskalieren,
sagte Innensenator Geisel. Doch FDP-Innenexperte Marcel Lute überzeugte dieses Vorgehen nicht.
Was machen wir mit Islamisten am Al-Quds-Tag? Was machen wir mit Neonazis, die diese Stadt marschieren? Was machen wir mit Linksextremisten in der Rigaer Straße? Das Recht ist überall gleichermaßen durchzusetzen.
Der justizpolitische Sprecher der AfD, Mark Wallendar, warf dem Innensenator vor, mit zweierlei Maß zu messen.
Stellen Sie sich mal vor, Pegida würde einfach hier in Berlin die Straßen blockieren. Glauben Sie dann ernsthaft, dass der Senator dann sagen würde, ja, wir verhandeln jetzt mal ein bisschen?
Zustimmung bekam Geisel dagegen von der CDU. Es sei wichtig, keine unnötige Eskalation zu suchen und die Ruhe zu bewahren, sagte ihr parlamentarischer Geschäftsführer Stefan Evers dem RBB. Beides sei der Polizei gelungen. Auch Geisel zog eine positive Bilanz. Die Strategie der Deeskalation, mit der auch die Mai-Demos beruhigt worden seien, habe sich bewährt.
Die 80er Jahre sind vorbei. Also der Gummiknüppel war damals eine Antwort. Das hat gezeigt, dass viele Verletzte auf der Straße zurückgeblieben sind, auch verletzte Polizisten. Das will ich vermeiden. Und ich finde, Demonstrationen muss die Demokratie auch aushalten, muss der Rechtsstaat auch aushalten.
Allerdings habe dieses Demonstrationsrecht auch Grenzen, so Geisel. Deswegen seien wichtige Objekte wie der Flughafen Tegel oder Kraftwerke besonders geschützt und Blockaden letztlich auch aufgelöst worden.
Sebastian Schöbel über die Protestwoche zur Klimapolitik und die Reaktionen der Berliner Landespolitiker. Das ICC soll als Kongresszentrum wieder eröffnet werden. Seit Jahren ist das ein Dauerthema. Zwischendurch hatten viele schon die Hoffnung aufgegeben, dass da überhaupt noch was passiert. Auch die Messe Berlin hatte gerade wieder kritisiert, dass es beim ICC nicht schnell genug vorangehe. Aber jetzt macht der Senat Druck und will nach rbb-Informationen direkt zu Beginn des neuen Jahres den nächsten notwendigen Schritt einleiten. Der Auftrag für die Sanierung und Modernisierung des ICC könnte dann noch vor der nächsten Abgeordnetenhauswahl in 2 Jahren erteilt werden. Es könnte nun also doch schneller gehen als gedacht. Die landeseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH, BIM, soll ein Konzeptverfahren starten und damit die Grundlage für die künftige Nutzung legen. Gleichzeitig sollen alle im ICC verbauten Schadstoffe katalogisiert werden. Im Herbst 2020 könnte dann ein Architekturwettbewerb folgen, gut ein Jahr später die Auftragsvergabe. Es werden wohl noch immer Jahre vergehen bis zu einer Wiedereröffnung des ICC als Kongresszentrum, aber immerhin, ein Start der Bauarbeiten kommt in Sicht. Starten will auch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Er fliegt heute Abend nach Singapur. Müller will dort vor allem in der Tourismusbranche und bei Investoren Interesse für die deutsche Hauptstadt wecken. Dazu noch einmal Sebastian Schöbel.
Ab Sonntagnachmittag absolviert Müller ein eng getaktetes Programm. Im Mittelpunkt steht die Eröffnung der Tourismusmesse ITB Asien, die von der Messe Berlin seit 2008 in Singapur ausgerichtet wird. Die Bundeshauptstadt wird sich dort mit ihrer neuen Imagekampagne unter dem Slogan Freiheit Berlin vermarkten. Außerdem lässt sich Müller Entwicklungen für eine hypervernetzte Verwaltung und Infrastruktur zeigen, darunter auch autonomes Fahren, mit Technik entwickelt von Siemens. Möglicherweise mit Blick auch auf den Siemens Campus, der in Berlin entstehen soll. Darüber hinaus steht ein Besuch beim finanzstarken Staatsfonds von Singapur an, der verstärkt in die europäische Digitalwirtschaft investiert. Müller wird sich zudem über Singapurs stark regulierten staatlichen Wohnungsbau informieren. Der Stadtstaat verfolgt seit Jahren das sogenannte Mietkaufmodell, mit dem vor allem Eigentumswohnungen für möglichst viele Menschen geschaffen werden sollen. Singapur gehört zu den weltweit wettbewerbsfähigsten Ländern und gilt vor allem in den Bereichen Digitalisierung und Finanztechnologie als Vorreiter. Ende 2018 unterzeichnete die EU mit der ehemaligen britischen Kolonie ein Freihandelsabkommen.
Und das war der landespolitische Wochenrückblick mit Holger Hansen. Auch nachzuhören im Inforadio Podcast.
Inforadio Podcast.